Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Ich freue mich auch, Marion.
Als vierte von fünf Töchtern einer Bauernfamilie im Landkreis Cuxhaven aufgewachsen, inwieweit hat dich dieses Leben auf dem Bauernhof in einer solchen Großfamilie geprägt?
Das kann man ja immer schlecht sagen, weil ich kenne ja kein anderes Leben. Ich weiß nicht, wie mein Leben anders verlaufen wäre, wenn es nicht so gewesen wäre. Ich glaube aber, eine gewisse Demut zu spüren, wenn man so das vierte von fünf Kindern ist und einfach immer sein Leben lang den Ball flach hält. Weil wenn man es nicht tut, man von links und rechts direkt die Faust spürt, der Geschwister. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Bodenständigkeit, ein bisschen Demut deswegen, weil man schon immer sehr korrigiert wird von dieser Großfamilie, die um einen rum sitzt.
Hast du das aber so als Kind eigentlich genossen, immer deine Geschwister oder Schwestern um dich rum zu haben? Oder hast du dir mal gewünscht, auch Einzelkind zu sein?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe mir eigentlich Dauer gewünscht, Einzelkind zu sein. Dadurch hätte ich mehr Süßigkeiten, mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe gehabt und mehr Platz im Bett, weil wir schliefen ja wirklich auch noch immer zwei Kinder in einem Bett und fünf Betten in einem Raum so ungefähr. Natürlich habe ich mir das gewünscht. Ich musste mich da schon immer sehr durchkämpfen. Man muss ja dann doch als viertes von fünf Mädels sehr um die Liebe der Eltern dann auch buhlen und gucken, dass man irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommt, dass man nicht untergeht. Es ist auch so, dass meine ersten drei Schwestern, das fand ich auch so unmöglich, die haben noch so Doppelnamen. Karin, Margarete und Annette, Susanne und Heike, Henriette. Und ich war dann das vierte und ich heiße Ina. Also einfach da ist Ina. Nicht mal doppelt oder Bettina oder so, es ist einfach nur Ina. Und da merkt man dann doch schon die Routine, die so Eltern dann kriegen und auch die Einfallslosigkeit, dass sie einfach auch keine Idee mehr hatten.
Warst du Mädchen? Also hast du früher mit Puppen gespielt oder eher Cowboy und Indianer?
Eigentlich alles. Also ich fand Barbie-Puppenspielen toll und habe auch gerne Ken angezogen. Das mache ich ja bis heute gerne, dass ich Männer anziehe. Das finde ich immer ganz toll. Dann habe ich aber auch gerne Schach gespielt. Ich weiß, stundenlang mit meiner Schwester, bis wir uns in die Haare bekommen haben. Dann habe ich gerne so Bauernhof. Ich hatte so einen großen Bauernhof mit so kleinen Kühen und so weiter. Ich weiß, ich könnte mir heute gar nicht mehr vorstellen. Dann war da dieser kleine Bauernhof, dann waren die Tierchen da. Aber was haben wir denn gespielt? Man kann sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Und mit dieser bekloppten Barbie. Wir haben auf den Fensterbänken immer die Wohnungen gespielt. Aber ich weiß gar nicht mehr, was man da gespielt hat. Und dann natürlich, weil ich ja vom Bauernhof komme, sehr viel draußen. Indianer, Völkerball, Tennis. Da gab es früher immer, als ich klein war, Plastikschläger mit Schaumstoffbällen. Und das hieß, glaube ich, Family Tennis. Aha. Und haben wir so aus Sand so Striche auf der Straße gemalt und haben dann da Family Tennis gespielt. Daran erinnern. Und zwar alles immer stundenlang und immer exzessiv, kann man sagen. Und im Winter sehr viel Schlittschuhlaufen auf den großen, überfluteten Wiesen.
Also all das, was so ein Stadtkind völlig abgeht.
Ja, all das, was, weiß ich gar nicht, ob das so ist. Spielen eigentlich Kinder heute noch mit so Plastikbauernhöfen und sowas? Ist das eigentlich
noch so? Die
sind
halt weniger draußen, das ist es.
Ja, wir wussten ja sogar noch, wo die Tür war, wie man rauskam. Wir wussten noch, wie unsere Nachbarn hießen. Hast und wir sind auch immer einfach weg. Es gab ja auch kein Handy oder sowas. Wenn wir weg waren, waren wir ja auch weg.
Ja.
Also dann konnte man uns rufen, aber nicht anrufen. Das fand ich sehr anders als heute irgendwie.
Hast du denn bei dem richtigen Bauernhof auch so ein bisschen anpacken müssen, als du größer wurdest?
Ich habe nicht ein bisschen anpacken müssen. Ich habe richtig geschuftet, muss man sagen. Also als dann die Körpergröße und die Statur das dann hergab, ich glaube, ich war so 12, da merkten meine Eltern so, jetzt ist die auch so weit, die könnte jetzt zum Beispiel Kälber füttern. Und dann musste ich Kälber füttern, ich musste ausmisten und ich musste melken. Und es war so, wenn wir aus der Schule kamen, immer lange Fahrt mit dem Schulbus, dann war ich so um 2 zu Hause und dann mussten erstmal Mais reingeholt werden fürs Füttern quasi abends. Dann musste Mais gehäckselt werden, dann musste Heu runtergeworfen werden vom Heuboden, dann musste Mehl gemahlen werden. Und dann ging es um 17 Uhr in den Kuhstall bis 19 Uhr und von 19 bis 21 Uhr wurden Hausaufgaben gemacht, die natürlich nicht gemacht wurden, aber da hätten Hausaufgaben gemacht werden sollen.
Rein theoretisch.
Mhm. Und da muss ich heute sagen, völlig überarbeitet das Gehör, weil wer bis 19 Uhr schuftet, nachdem er schon 6 Stunden in der Schule gesessen hat, der macht natürlich keine Hausaufgaben mehr. Die habe ich dann am nächsten Morgen im Schulbus gemacht, immer quasi Platz gegen die Stullen, die ich dabei hatte, gekriegt und dann von meiner Freundin die Hausaufgaben. Das war alles nicht, ich fand das nicht gut. Ich finde es auch heute im Nachhinein nicht gut.
Und als Teenager, so mit in der Pubertät, hattest du da so einen bestimmten Berufswunsch, dass du sagtest, das möchte ich unbedingt mal machen?
Ja, ich weiß noch, ich wollte gerne Goldschmiedin werden. Und da war es natürlich so, bei uns zu Hause war ganz klar, mit 17, 18, wenn die Schule vorbei ist, dann sind wir da weg. Also sowohl von meinen Eltern gewünscht, als auch von uns. Also das war, wie man so ein Vögelchen aus seinem Nest dann schmeißt. Ja. Und ich wollte Goldschmiedin werden. Und ich brauchte aber ja, wenn ich ausgezogen wäre, wenigstens vielleicht damals 200, 300 Mark, um irgendeine Wohnung zu bezahlen. Und als Goldschmiedin in der Lehre verdiente man nur 280 Mark. Und das ging natürlich nicht, weil ich musste ja wohnen, essen und irgendwie leben. Und dann habe ich das deswegen nicht gemacht. Sonst wäre vielleicht alles heute anders gekommen. Und die Zuhörer müssten mich hier jetzt nicht sabbelnd ertragen.
Du hast sowieso was ganz anderes gemacht, nämlich eine Ausbildung als pharmazeutische und technische Assistentin.
Ja, PTA ist es abgekürzt, pharmazeutisch-technische Assistentin. Dafür habe ich dann später aber erst die Fachhochschule für Chemie und Pharmazie in Lüneburg besucht und da richtig einen Abschluss gemacht. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, hätte ich auch nicht gedacht, war aber so. Bin nur, als es dann mit der Goldschmiedin, mit 18 quasi dann nicht klappte, in die Apotheke gegangen, weil da bekam man in der Ausbildung 500 Mark. Und das reichte genau für meine Wohnung. Und ich hatte noch einen kleinen Käfer damals. Und dann weiß ich, ich durfte immer 200 Mark war Miete, 100 kostete das Auto mit Benzin, weil auf dem Dorf musst du einfach viel Geld für Benzin einrechnen. Ja, und für 200 konnte ich dann essen. Und heute frage ich mich, meine Fresse, wie hat man das hingekriegt, ne? Mit 500 Mark, aber ich hatte nie Schulden und es ging.
Vor allen Dingen, du hast ja auf Sylt gearbeitet, Westerland, mitten
das
im Leben.
Das kam danach, als ich dann PTA war, bin ich dann nach Sylt. Als ich fertig war mit der PTA-Schule nach Sylt gegangen und habe da in der Apotheke gearbeitet. Mitten in der Friedrichstraße, wenn man das Leben nennen will. Aber das war... Nein, aber es war natürlich so, das war natürlich extrem unterhaltsam. Ja. Also wir hatten immer Saisonkräfte da, also die Mädels kamen immer für eine Saison, nur ich habe da fest gewohnt und noch zwei andere, wir waren aber so 6, 7 Mädels. Wir haben sehr viel gefeiert, es hat total Spaß gemacht. Diese Apotheke ist die mit dem Türmchen neben Fisch Gosch.
In Gosch, wollte ich
ja,
sagen.
Genau. Ja, genau. Und das heißt, wir konnten den ganzen Tag die Touristen ja auch beobachten. Und das, also es macht natürlich total Spaß.
Zwischendurch ein paar Scampis.
Ein paar Scampis, ja, sowas haben wir gar nicht gegessen. Also es war alles, ja, das ist ja Touristennahrung.
Kostete damals 4,50 Mark.
Ja, guck mal, das hätten wir uns natürlich nicht geholt. Nee. Wir sind zu Arco-Café oft rüber und haben uns da Kuchen geholt.
Gibt's heute auch noch.
Oh ja, die Kuchen sind da so lecker und so groß. Das hat mir auch alles, ich hätte das auch gerne weitergemacht und es hat mir auch wirklich das Herz gebrochen, als ich die Insel verlassen habe. Ich habe damals mein kleines Auto gepackt, die Sachen rein, bin runter von der Insel, weil ich anfing, so ein bisschen Kabarett und Musik zu machen.
Wie kam denn der Sprung überhaupt jetzt von der Apotheke zum Kabarett? Das ist ja nicht so unbedingt voraussehbar.
Nee, eigentlich nicht. Aber ich hatte in Bremen, wo ich vorher gewohnt hatte, schon ein bisschen Musik gemacht. Wie so alle Menschen machen ja so ein bisschen hobbymäßig Musik. Entweder hört man intensiv Musik. Und ich hatte in einer Rockband im Background gesungen und wollte das Singen auch gerne ein bisschen weitermachen. Hatte dann eine eigene Band sogar. Bin nach Sylt gegangen, musste dadurch mich von der Band trennen und habe darum gefragt, wo ich denn da noch ein bisschen singen könnte. So ein, zweimal die Woche, mehr auch nicht. Das hätte mich sonst angestrengt. Und dann haben die mir gesagt, Edda Schnittgart würde Musik machen. Die wäre aber gerade nach Hamburg gezogen und Wiebke Wimmer. Und es waren halt zwei Mädels von der Insel. Und wir haben dann zu dritt eine Zeit lang Musik gemacht, nannten uns Queen Bee.
Und das passte einfach.
Und irgendwie passte das, ja. Und dann irgendwann passte es nicht mehr, weil ich Job und Musik nicht mehr unter einem Hut gekriegt habe. Ich habe dann schon die Stunden reduziert und wir haben dann in Berlin hier viel in der Bar Jeder Vernunft gespielt. Und dann ging es nicht mehr in den Nachtsalons quasi. Und das war dann, ich merkte dann, irgendwann hatte ich drei Jobs. Dann hatte ich tagsüber in der Apotheke gearbeitet, dann Musik gemacht, also wo ich auch immer reisen musste. Und noch in meiner Surferkneipe bei Klausi Bambus noch mitgejobbt. Und das ging dann nicht mehr. Ja. Wenn ich das jetzt höre, dann war mein Leben eigentlich immer schon so, dass ich zu viel gemacht habe.
Bisschen auf der Überholspur.
Ja, ich glaube zu lang. Ich weiß auch nicht warum, weil mir ist eigentlich gar nicht langweilig. Ich liebe das auch total, einfach mal Fernsehen zu gucken, Pizza zu essen, im Bett rumzuliegen. Ich bin eigentlich gar kein so schnell gelangweilter Mensch. Andererseits, ich bin Mitte 40 und ich habe keine Familie, wo andere Leute sagen, na, jetzt muss ich aber ein bisschen mal zu Hause bleiben wegen der Familie. Ja. Wahrscheinlich treibt es mich deswegen immer raus.
Hm. Dann hast du also ganz viele eigene Projekte gemacht, hast viele Sendungen, unter anderem meine Lieblingssendung Inas Nacht.
Ja, das ist auch meine Lieblingssendung. Ja. Ich hatte Inas Norden gemacht, die habe ich auch extrem geliebt, muss ich sagen. Aber wir waren überall. Ja. Und es liegt dann in der Natur der Sache, dass man dann auch so ehrlich sein muss.
Von vorne anfängt. Nee.
Ja. Und das wird ja gerne gemacht, dann bei öffentlich-rechtlichen Sendern auch, dass sie sagen, ja komm, egal, läuft erfolgreich, los, fahr nochmal nach Lübeck. Ich kann sowas nicht. Hat auch keiner von mir verlangt, davon mal ganz abgesehen. Und dann gab es ein anderes Format, Stadtland Ina, da haben wir uns ein bisschen Themen gesucht, da haben wir aber auch alle Themen durch. Dann hatte ich vorher noch Bauern verkuppelt. Damit war ich fertig, als RTL dann anfing auch zu verkuppeln, weil da konnten wir irgendwie auch nicht dagegen halten. Und dann ist jetzt eigentlich Inas Nacht die Sendung, die ich machen möchte.
Mhm. Oder hast du auch Preise dafür gekriegt?
Darf ich das sagen?
Ja,
den Grimme-Preis, den Fernsehpreis, den Comedy-Preis und ich habe die Goldene Henne.
Und womit? Mit Recht.
Oh, das freut mich aber, Marion.
Ja, sie ist apropos Freund, du kannst dich ja wunderbar freuen.
Ja, ich freue mich auch immer, auch wenn nicht die Kamera da ist.
So mit Hochhopsen und
ja, meine Zickleinsprünge quasi mache. Das habe ich irgendwann mal, es fing an, als ich Heidi früher gesehen habe. Und da hat doch der Geißenpeter ist doch immer mit den beiden Schwänli und Dings. Ja. Und die Ziegen sprangen immer so lustig. Ja. Und seitdem, und da war ich ja noch Kind, mache ich das eigentlich schon. Das Springen, ich freue mich.
So ein richtiges Ritual.
Das ganze Team macht es jetzt mittlerweile.
Ihr zeichnet das ja auf im Schellfischposten. Das ist direkt am Hafen?
Ist direkt an der Elbe, ja. Mhm. Man guckt wirklich, man sieht es ja in der Sendung auch manchmal, wenn der Kran rüberfährt und rausfährt. Es ist direkt am Dock 10 oder 11 und direkt an der Elbe. Die Sendung ist natürlich deswegen auf den Leib geschnitten, weil ich sie mir selber ausgedacht habe. Und zwar so angefangen vom Shantychor, der draußen steht, von meiner kleinen Band, die in der Mitte sitzt, wo die genau hinpasst, dass nur 12 Leute reinpassen als Publikum, dass man zu zweit oder dritt oben sitzt, dass Frau Müller an der Theke steht und ausschenkt. Und deswegen glaube ich, ist das so mein Ding? Ist auch it's my home a little bit, würde ich mal sagen. Ja. Die Kneipe und die Gäste suche ich alle selber aus. Die Musiksachen suche ich alle selber aus. Ich habe natürlich eine extrem tolle, sehr kompetente und coole Redaktion da um mich rum und die machen auch ihre Vorschläge und die sagen auch manchmal: Oh, bist du sicher? Mach das doch lieber nicht. Und ich lasse mich da manchmal auch überzeugen, wenn die Pferde mit mir durchgehen. Mhm. Aber ich darf ganz am Ende des Tages darf ich immer sagen: Machen wir nicht.
Toll.
Das finde ich auch wichtig.
Absolut.
Also und was soll das für eine Sendung werden, wenn ich mir vorstelle, ich sitze da und dann wurde mir ein Gast aufgeschwätzt, der wahrscheinlich sein Buch promoten möchte. Ja. Und er würde mir überhaupt keinen Spaß machen. Das wäre elend.
Außerdem müssen die ja auch wirklich hart im Nehmen sein. Also wenn ich mich so erinnere an Heino, der dann gefragt wurde, ob er denn in den Puff geht.
Ja, aber Heino kann ja dann sagen, da rede ich mit ihm nicht drüber. Und Heino kann sagen, nächste Frage. Aber Heino hat gesagt, nö. Und dann bin ich aber auch zufrieden. Ja. Und dann gucke ich ihn nur noch mal an und sage, echt nicht? Noch nie? Und er sagt, nö, musste ich bisher nicht. Ich bin ja mit meiner Frau sehr glücklich. Ja, und das ist ja etwas, das würde ich ja auch überall erzählen.
Ja.
Ja. Mir hätte natürlich besser gefallen, dass er sagt, ja, früher war ich oft im Puff, heute nicht mehr so. Das wäre natürlich die spannendere Antwort gewesen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, wäre Heino im Puff gewesen, hätte er es auch gesagt.
Das glaube ich allerdings auch.
Ja. Und das fand ich so schön daran. Ja. Und das hat man, glaube ich, an der Situation gemerkt.
Das liegt aber, glaube ich, auch in der Natur dieser Sendung, dass die Leute einfach, man hat das Gefühl, die sind ehrlich.
Ja.
Man sitzt so
ich
beim Bier.
Ich sehe das auch, wenn die nicht ehrlich sind. Und dann würde ich auch sagen, ehrlich? Meinst du? Und hast du nicht mal? Und denk doch nochmal drüber nach. Und ich hake dann natürlich danach, wenn ich das Gefühl habe, die sind nicht ehrlich. Oder ich sage, ich glaube, du bist nicht ehrlich.
Mhm. Ja, oder Westernhagen zum Beispiel. Ich meine, ist ja auch nicht so einfach. Dann die Frage, ob er Viagra nimmt. Gut, das Kampf aus dem Publikum ist aber auch nicht so gewöhnlich.
Nee, aber ich glaube, Westernhagen, das hat er mir ja auch gesagt, ist wirklich Fan dieser Sendung und hat sich auch nur deswegen drauf eingelassen. Und der hat gemerkt, was da abgeht, nämlich, dass das alles sehr ehrlich ist in dieser Sendung.
Ich glaube, woanders wäre der aufgestanden und gegangen.
Ich glaube, das auch, aber das wusste er hier. Und er sagte auch, ja, sei doch nicht, irgendwann sagte er doch öfter noch in der Sendung, sei doch nicht so zimperlich und hab doch keine Angst vor mir. Ich hatte nicht vor ihm Angst als Person, sondern ich hatte halt einfach Angst, dass der die Sendung verlässt.
Ja,
weil
ja.
Man, es wird einem ja auch so bange gemacht vorher, dass die Leute sagen, bei dem musst du aufpassen und spielt nicht Pfefferminz und weil das mag der nicht, die alten Lieder.
Und die sind oft ganz geschmeidig.
Ja, dann war der auch sehr geschmeidig und ich weiß, wir hätten sogar mit den Fragen noch weitergehen können. Er hat ja eine Meinung, er hätte ja gesagt, darüber rede ich mit dir hier nicht. Das war denn auch so. Es war natürlich so, ich war etwas eingeschüchtert, was ich sonst nicht bin.
Du hast es, glaube ich, sogar gesagt. Ja. Ich dachte schon, du stehst jetzt gleich auf und gehst. Oder irgendwie
ja,
so.
Ich habe ja. Angst, du stehst auf und gehst. So habe ich das da gesagt. Und ich hätte natürlich gern gehabt, dass er seinen Song selber performt und dass ich den dann so ein bisschen mitsinge. Und ich habe aber dann seinen Song gesungen. Das empfand ich als respektlos ihm gegenüber, dass ich jetzt seinen Song singe. Und er wollte es aber gerne so, schwierig. Aber es, andererseits finde ich es auch toll, dass er überhaupt Lust hatte zu kommen und es und hat mir sehr gut gefallen. Nee, ich gehe jetzt nicht, aber Jan Delay hat zum Beispiel gesagt, ich will nicht, dass du mitsingst. Also ich liebe Jan Delay und ich finde ihn ganz toll. Und Jan Delay ist unser geilster, neben Udo Lindenberg, geilster Hamburger Künstler, den wir überhaupt haben. Und ich fand es auch eigentlich stark, dass der da gesagt hat in dem Moment, er sang Oh Johnny und ich hatte mir eine zweite Stimme überlegt. Ich fand das auch ganz toll, wie ich das gemacht habe. Und dann sagte er, ich glaube, ich möchte, das ist uncool, wenn du mitsingst, ich möchte das nicht. Dann war ich natürlich erstmal sehr beleidigt, in meinen Grundfesten erschüttert. Ja, weil singen ist schon was Intimes und die Vorbereitung ist ja auch nicht ohne. Ich muss ja diese ganzen Sachen auch wirklich vorbereiten und mich da durchhören. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss es akzeptieren.
Aber weil du gerade sagst, singen ist was ganz Intimes. Du hast zum Beispiel mal Richie Müller eingeladen und der wusste erst nicht, dass er singen sollte. Und als er es dann erfahren hat, da wollte er erst abspringen. Und dann hast du ihn, glaube ich, mit Engelzungen noch bekniet, dass er doch kommt.
Ja, er wollte eigentlich abspringen und dann haben wir lange telefoniert, weil er hat dann lange überlegt, welchen Song er macht und hat mir am Telefon sogar am Klavier das vorgespielt. Und ich finde, dieses kleine Stückchen, wo der Richie Müller dieses Lied singt
Tom
in der
Waits.
Sendung, Tom Waits, das ist so intim und das hat so eine Größe. Und ich wusste aber auch, dass es ihm sehr schwer gefallen ist, sich darauf einzulassen. Also wie der Pianist musste ja auch gucken, was er da spielt und wie er da spielt.
Ja.
Weil normalerweise begleitet man sich, weil da kein Tempo drin steckt, selber am Klavier. Also Hut ab, Richie Müller, und ich fand den ganz toll als Gast.
Ja,
auch.
Es war wirklich besonders.
Ja, fand ich auch.
Ihr pichelt da ja auch eine ganze Menge.
Ja, wir picheln mal weniger, mal mehr, muss man sagen. Und ich finde das auch nicht unwichtig, dass wir alle für uns behalten, wenn da mal einer wirklich besoffen ist, dass man das für sich behält. Und wenn da jemand so tut, als ob er trinkt, dass man das für sich behält. Und wenn einer seinen eigenen Wein oder was weiß ich mitbringt, das kann man natürlich alles irgendwie bereden, aber ich würde jetzt generell nie aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, da ist der fast vom Tresen gefallen oder so. Und ich verrate auch für mich selber nicht. Ich trinke schon auch deswegen Bier, weil es Bier auch alkoholfrei gibt.
Und man nicht sieht, ist es jetzt alkoholfrei?
Ist es jetzt ein alkoholfreies oder nicht? Weil auch ich habe natürlich wenig Interesse daran, mich so gehen zu lassen, dass ich da betrunken in dieser Sendung bin. Und da hat auch meine Regie, der kommt dann manchmal, also wenn Thomas Hermanns da ist und der hat dann, wir haben dann so ein Champagner besorgt, so kleine Fläschchen, ein bisschen schwule kleine Fläschchen, wo wir aber wussten, dass er die gerne trinkt und ich habe den dann mitgetrunken.
Ja.
Und dann kommt aber dann auch schon, wenn dann schnell Umbaupause irgendwie ist, der Regisseur und sagt, Ina, man hört jetzt so ein bisschen, sag ich, was? Man hört es überhaupt nicht. Aber na gut, man verliert halt die Sprache ein bisschen und auch das Tongefühl so ein bisschen, wenn man betrunken ist. Aber wie gesagt, es ist mal so, mal so. Manchmal, es gab Abende, da war ich total betrunken, wie mit Ralf Schmitz und Dagmar Koller. Da haben wir nachher Wodka getrunken und die Gläser um uns geschmissen. Da habe ich aber auch gemerkt, das darfst du dir nicht nochmal erlauben.
Das habt ihr aber auch nicht gezeigt, ne?
Nein, wir haben dann wirklich, ehrlich gesagt, am Schluss ein bisschen was rausnehmen müssen, weil das nicht ging. Weil wir alle so betrunken waren. Und das Schlimme war, ich hatte eigentlich, statt diesem Wodka hatte ich Wasser in meinem Schnapsgläschen. Und das hat Dagmar Koller, die alte Kuh, natürlich rausgekriegt und zog mir immer mein Glas weg, nahm meins und ich musste immer ihren trinken.
Ja, ja.
Und ich wollte ja auch nicht, dass sie das verrät. Und da hatte ich, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Wodka. Und Ralf Schmitz, der nie überhaupt einen Tropfen Alkohol anrührt, hatte auch ein paar Wodka. Und das war schon, aber es hat auch Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Gibt es so einen Gast, den du unbedingt haben möchtest, der aber immer wieder absagt?
Also es gibt so ein paar Absagen, die ich schade finde. Ich glaube, wir haben so Anke Engelke und Pastewka, die ich sehr in der Sendung auch sehen würde.
Absolut, ja.
Man muss jetzt auch gar nicht sagen, weil man jetzt denkt, die machen Comedy, jetzt machen wir sehr witzig. Vielleicht wird man da mal auch eine ganz andere Seite irgendwie mal kennenlernen. Die sehr direkt, wir fragen einmal an, dann sagen die ab und dann fragen wir nochmal an und dann sagen wir, sagt uns doch einfach, wenn ihr nicht so Bock auf das Format habt. Und dann sind die oft auch sehr ehrlich und sagen, okay, ihr habt recht. Wir sagen, wir haben jetzt deswegen abgesagt, wir haben ein bisschen Angst und vor der Nähe, also Pastewka, der wirklich sagt, vor der Nähe und man muss ja da schon die Hosen runterlassen und da hätte ich nicht so Bock drauf. Ich glaube, dass man auch ohne Hosen runterlassen kann, sehr viel Spaß haben kann. in der Sendung.
War denn Krömer mittlerweile da?
Nee, wir hatten den mal eingeladen und dann aber auch nicht mehr, glaube ich, weil alle den, glaube ich, eingeladen hatten und der, glaube ich, nirgendwo hingeht. Hm. Ich habe auch ein bisschen Stolz. Ich bin auch immer noch in der Phase, bei einigen Leuten, die absagen, bin ich dann auch beleidigt. Also richtig beleidigt und auch für länger, glaube ich. Das interessiert die dann nicht, ob ich beleidigt bin, aber für mich ist das sehr wichtig. Und ich hätte natürlich mal gerne Günther Jauch da und der kommt auch, aber nicht jetzt, sondern erst mal irgendwann später. Also der hat da sehr nett das verschoben.
Oder Grönemeyer zum Beispiel.
Professor Grönemeyer wäre natürlich ganz toll jetzt, wo du sagst, Marion. Ja. Hätte ich mich jetzt gar nicht, auch nicht so getraut. Herbert Grönemeyer wäre auch toll, wird aber, glaube ich, geht aber, glaube ich, nicht in die Sendung.
Beide zusammen
würden sie nicht machen, glaube ich. Aber es ist natürlich immer wie Raab, würde ich ganz toll finden. Stefan Raab, weil ich bin großer Raab-Fan. Oder Gottschalk und so. Natürlich diese Größen, ja, da hätte ich sehr viel Spaß dran, aber ich glaube, die kommen nicht. Uli Höhne ist natürlich nicht zu vergessen. Happe Kekkeling würde ich auch sehr gerne mal einladen.
Ja. 13 neue Songs gibt es auf deinem Album. Mhm. Du hast schon dich zu einigen geäußert, gleichberechtigt zum Beispiel.
Also Gleichberechtigung ist ein Song, der wirklich die Ironie ein wenig sucht, das gebe ich zu. Ich habe nur die ganzen Jahre mir anhören müssen, dass ich immer so gemeine Lieder gegen die Männer schreibe und die armen Männer. Jetzt habe ich überlegt, okay, was gibt es denn in mir, wo ich Frauen nicht so recht ertragen kann? Hm. Und es ist wirklich, wenn ich im Flieger sitze und eine Frau sagt, nun, meine Damen und Herren, hier spricht Ihre Kapitänin, mein Name ist Nicole Heidmann und ich fliege Sie jetzt von Hamburg nach München, dann weiß ich, ich habe es ja in mir gespürt, wenn sie Nicole heißt, dann ist die noch nicht so viel und so oft geflogen. Dann habe ich Angst, dann lege ich meine Zeitung weg, dann gucke ich rechts und links aus dem Fenster und gucke mit quasi, ob was kommt von rechts oder links. Oder eigentlich hätte ich nur das Bedürfnis, Nicole einfach mal zu sehen. Und warum bin ich so gemein? Weil ich selber eine Frau bin. Weil ich selber weiß, wie ich ticke, weil ich selber hormongesteuert bin, weil ich weiß, wie ich Auto fahre. Und wenn Nicole so fliegt, wie ich Auto fahre, sehr italienisch möchte ich dazu sagen, mit meinem kleinen italienischen Flitzer, dann fühle ich mich nicht sicher. Das ist sehr gemein, auch rational nicht zu erklären. Das ist auch oberflächlich bis hin zu unverschämt. Aber ich wollte einfach dieses Gefühl nur mal erklären.
Ja. Hast du damit getan? Welches ist denn dein Lieblingslied auf der CD?
Im Moment, ich bin fast drüber weg.
Meins auch.
Ja, da kriege ich immer noch Gänsehaut und ich höre das dann immer so lange, bis ich hatte mal so ein Album von Malia. Malia ist eine ganz tolle Sängerin und das Album heißt Young Bones. Und das habe ich wirklich so, ich hatte bei jedem Song immer Gänsehaut und habe die so lange gehört, bis mir schlecht war. Weil ich kann nicht, ähnlich wie mit Süßigkeiten, so ein bisschen hören. Wenn ich was toll finde, höre ich das so lange, bis ich sage, oh, jetzt ist aber mal gut. Im Moment geht's mir mit, ich bin fast drüber weg, immer noch so.
Vor allen Dingen, es ist ein Wahnsinnstext. Ich habe mir mal diese eine Passage, ich habe wenig geschlafen, die Nachbarn nicht geweckt. Ein Kissenberg hat meinen Schrei nach dir erstickt.
Ja, das kommt daher, weil ich in einer Altbauwohnung lebe. Und wenn man in einer Altbauwohnung Liebeskummer hat, weiß es das ganze Haus. So viel dazu. Andererseits, wenn man in einer Altbauwohnung Sex hat und sehr glücklich ist, weiß es dann dafür auch das ganze Haus.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Gibt es bei dir eigentlich immer erst den Text und dann die Musik oder umgekehrt?
Ja, muss ich jetzt mal wirklich überlegen. Es gibt oft erst den Text und dann die Musik, weil die Musik sollte ja zum Text auch ein bisschen passen. Ich finde es sehr schwierig andersrum. Ich weiß, dass viele das auch machen. Die machen erst die Musik, dann finden sie die Musik toll, dann machen sie so Englisch-Dummies quasi, was Text angeht und machen dann einen Text da drauf. Nee, das machen wir eigentlich, glaube ich, nie. Also es ist ganz anders. Ich treffe mich mit Frank Ramon, der mittlerweile ein guter Kumpel, ich möchte sagen, Freund von mir ist. Und ich habe für alle Alben wirklich mit Frank gearbeitet. Das können Menschen ermüdend oder doof finden. Für mich selber ist das sehr wichtig. Ich würde, glaube ich, sonst gar keine CDs machen. Denn mir fehlt eine Sache. Ich kann gut Sachen erzählen. Ich kann sie auch inhaltlich auf den Punkt bringen. Ich kann auch ganze Refrains schreiben. Aber dann komme ich nicht weiter mit den Strophen. Also wenn ich sage, ich habe dich heute noch nicht gegoogelt, habe zwar mal nur geweint, sowas habe ich denn irgendwie. Und dann muss mir Frank aber im Aufbau helfen. Dann bin ich schon wieder kurz davor, eine leichte Slapstick-Nummer draus zu machen. Und sagt, nee, das ist so schön, da machen wir jetzt keinen Slapstick draus. Das machen wir 1:1 schön und traurig. Weil man kann ja auch sagen, oh, ich habe mir heute mit dem Hammer auf den Finger gehauen, habe ich 12 Minuten nicht an dich gedacht. Das wäre dann schon wieder eher lustig. Dann diskutieren wir darüber, wie es aussehen soll. Und da ist er sehr, sehr wichtig. Und er hat die Sprache, die ich auch benutze. Und er ist ein Frauenversteher. Und ich bin halt ein Männerversteher. Und das ergibt sich für die Songs dann so gut. Und so entstehen die Songs. Wir haben dann einen Text, der ist fertig. Und diesen Text, da überlegen wir dann, wer soll den vertonen? Vertont er den selber? Vertone ich den? vertont den einer meiner Musiker oder ich habe in diesem Fall sehr viel Ali Zukowski dazu genommen, der mich oft begeistert hat mit Songs von anderen Künstlern. Da habe ich gedacht, das könnte ich mir jetzt gut mal vorstellen.
Es ist in jedem Fall unglaublich authentisch und tolle Texte, kann man gar nicht anders sagen.
Ja, und mehr will ich am Ende nicht. Ich werde auch oft gefragt, hast du dich weiterentwickelt? Nein, ich möchte mich nicht weiterentwickeln. Ich möchte weiterhin meine Musik machen, die mir gefällt. Ich möchte vielleicht gucken, dass die Themen sich nicht wiederholen. Liebeskummer hat man immer irgendwie und verliebt ist man auch immer irgendwie, egal ob glücklich oder unglücklich. Ich möchte einfach so weitermachen. Gerne, bitte.
Ina Müller, danke, dass du da warst.
Gerne.
Hat Spaß gemacht.
Mir auch, Marion. Einen schönen Abend, euch auch da zu Hause noch.